Schönen guten Tag, willkommen bei unserem Podcast Wir müssen reden. Erste Ausgabe mit Viktor,
Mika
und Ludger.
Schön, dass ihr zuhört. Wir wollen uns erstmal vorstellen, wir sind gegründet aus dem Studiengang P&E, also Philosophy and Economics in Bayreuth. Und dieser Podcast ist begründet auf den Bayreuther Dialogen, von denen viele wahrscheinlich noch nicht wissen, was sie sind. Kurz zu dieser Messe. Das ist eine zweitägige stattfindende Messe im Oktober und geht über Philosophie, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir haben dieses Jahr als Erstsemester die Ehre, diese Dialoge wieder auf die Beine zu stellen. Und dieser Podcast dient als Begleitung auf dem langen Weg hin zum endgültigen Erfolg am 27. und 28. Oktober dieses Jahres. Genau, und um uns einmal ganz kurz hier diesen Podcast nochmal vorzustellen, wir hoffen, dass wir alle zwei Wochen was aufnehmen können, es die Klausurenphase eben hergibt. Mal schauen. Und wir werden immer über ein aktuelles politisches Thema oder gesellschaftliches Thema reden und werden uns wahrscheinlich immer einen Gastrednerin einladen und hoffen, dass dieser Podcast euch gefällt. Genau. Zum Start würden wir noch gleich als erstes Thema die Wohnzimmerdialoge behandeln. Das ist eine Vorstufe, würde ich jetzt mal sagen, der Bayreuther Dialoge generell. Das heißt, es ist Dialoge das ganze Jahr angesagt und nicht nur zu zwei Tagen dieses Jahres. Und der Startschuss ist gefallen vorletzte Woche in der WG von Balduin. Das ist auch ein P&E-Student von uns, ein Kommilitone. Und das war ganz aufregend. Und darüber dürfte jetzt der Mika mal ein bisschen was erzählen.
Ja, genau, die Wohnzimmerdialoge sind so angelehnt an den Wohnzimmerkonzerten. Also, ja, wie der Name eigentlich schon sagt, irgendwer lädt halt in seine WG oder hauptsächlich sein Wohnzimmer eben ein. Und der Plan ist dann auch, dass man auch da wieder einen Referierenden oder ja, reinlädt und der dann über ein bestimmtes Thema redet und dass dann in der Gruppe im Wohnzimmer dann wie halt der Dialog stattfindet. Man kann Fragen stellen, man kann diskutieren etc. Und genau, da war so das Pilotprojekt eben beim Balduin. Und ja, ne, Pilotprojekt nicht gleich perfekt gewesen. Grund war, der Herr Leschke, der Referierende an dem Abend, kam zu spät erstmal und keiner wusste, wo er geblieben ist. Und ja, es war dann so ein bisschen chaotisch und da musste so ein bisschen, ja, improvisiert werden, weil zu dem Thema, was eigentlich angedacht war, nämlich Nachhaltigkeit oder Probleme der Nachhaltigkeit in Demokratien, konnte man halt irgendwie ohne den Herr Leschke jetzt nicht so viel sagen, weil er ja irgendwo der Profi war, aber der Balduin hat dann tatsächlich so ein bisschen das Ruder übernommen und hat dann eine kleine Rede gehalten oder so einen Vortrag über künstliche Intelligenz. Das war ein Vortrag, den er schon mal oder ein paar Mal, glaube ich, sogar gehalten hat, aber schon länger nicht mehr, und den hat er dann vorgetragen. Und das war auch super interessant und der Vortrag ging, glaube ich, so 10 Minuten, und danach wurde auch noch ein bisschen diskutiert in so einzelnen Gruppen und das war schon ziemlich interessant. Persönlich finde ich auch künstliche Intelligenz insgesamt ziemlich interessant. Da war was ganz nett zuzuhören. Und ja, Ludger, was hast du eigentlich so was hältst du von der Rede vom Balduin? Also hat dich das auch interessiert oder ist dir künstliche Intelligenz eigentlich eher egal?
Also auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der WG-Küche eine Alexa bekommen vor 2 Tagen. Und das ist jetzt natürlich nicht die super künstliche Intelligenz schlechthin, aber das ist schon interessant, dass man quasi mit so einem Gerät sprechen kann und das antwortet und das reagiert. Und das ist ja quasi irgendwie so ein bisschen eine Vorstufe zu dieser super künstlichen Intelligenz, die Balduin angesprochen hat. Und deswegen, also ist auf jeden Fall ein super aktuelles Thema, auch ein super interessantes Thema. Und wir wissen halt einfach noch mega wenig, so als Gesellschaft und auch die Wissenschaft. Und deswegen hat mich das durchaus interessiert.
Wir können ja mal in Balduins zentralste Aussage aus seinem Vortrag reinhören.
Der Klimawandel wird vielleicht ein paar 100 Millionen Menschenleben kosten. Vielleicht auch 1 oder 2 oder 5 Milliarden Menschenleben. KIs können, wenn sie einmal entfesselt sind, alles mit uns machen. werden uns gänzlich alle unserer Möglichkeit beraubt sehen und müssen zuschauen, wie wir sterben. Vorausgesetzt, wir kriegen es überhaupt mit. Deswegen halte ich KIs für die größte Bedrohung der Menschen.
Das ist schon eine irgendwie extreme These, die auch irgendwie so ein bisschen, finde ich, an die Filme erinnert, die man immer sieht, so von künstlicher Intelligenz. Wo ja immer so ein bisschen propagiert wird, dass irgendwann eine KI stattfindet, die einfach böse wird und dann sich denkt, ich töte jetzt die ganze Menschheit und die Menschen wissen nicht, was sie tun sollen. Ja, aber ich sehe auf jeden Fall auch die Gefahr davor. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine KI, wenn sie mal wirklich so hyperintelligent ist und also die Intelligenz des Menschen auch übertritt, dass sie etwas tut, was dem Menschen eben abträglich ist, ist gar nicht so niedrig. Das kommt halt immer drauf an, wie die KI halt programmiert ist. Aber ich sehe auf jeden Fall die Gefahr.
Ja, genau. Also dazu muss man nochmal kurz sagen, dem Baldwin ging es gar nicht primär darum, dass die KI böse wird, im Sinne von böse, sondern eher, dass man der KI eine Aufgabe gibt und die KI quasi versucht, die künstliche Intelligenz quasi versucht, diese Aufgabe so gut wie möglich auszuführen. Und Balduins Beispiel war, keine Ahnung, die muss einen Stempel auf ein Blatt Papier drücken und das so oft wie möglich. Und dann versucht die KI das einfach zu optimieren und zu maximieren und dann irgendwann ist sie an dem Punkt und merkt, naja gut, dass ich das noch häufiger machen kann und noch besser machen kann, das Einzige, was mir jetzt stoppt, ist der Mensch. Und dann, also quasi ist die KI so intelligent, den Menschen quasi auszuschalten und alle Ressourcen für sich zu beanspruchen, um eben ihr Ziel auszuführen. Das geht also quasi nicht darum, dass die KI dem Menschen wirklich was antun will, sondern dass wir einfach den Zielen der KI im Weg stehen, dann letztendlich.
Ja, genau, das muss ja nicht so, also zum Beispiel bei der KI jetzt, von der Baldwin geredet hat, dass sie halt auf so Papier möglichst viel schreibt oder stempelt, war ja nicht nur so, also stand auch der Mensch da, aber die KI denkt sich auch nicht, okay, der Mensch ist jetzt das Problem, sondern, okay, um möglichst viele Blätter mit meinem Stempel vollzumachen, ich lösche jetzt einfach alles Leben auf der Welt aus, weil dann kriege ich mehr Platz und ich, keine Ahnung, also das ist so, wir sind halt auch in diesem Konstrukt der KI irgendwo, sind wir ja nicht extra eingebettet als schützenswert oder so, zumindest in dem Gedankenbeispiel von Balduin. Und es ist halt schwierig, finde ich, oder denke ich, dass die KI dann so zu programmieren, dass wir auch wirklich sicher sind, selbst wenn sie intelligenter ist als wir und wir auch nicht mehr verstehen, wie sie funktioniert. Das ist ja das Problem. So, wir werden ja nicht verstehen, wie dann das alles aufgebaut ist bei der KI.
Ja, also ich kenne mich da jetzt nicht im Detail damit aus, aber ich habe mir natürlich auch so ein bisschen meine Gedanken gemacht und habe halt überlegt, naja, was würde passieren, wenn man quasi in die Grundzüge der KI schon reinschreiben würde, dass quasi menschliches Leben oder dass das quasi das am schützenswerteste ist. Also dass quasi die höchste Maxime der KI immer bleibt, egal bei was, den Menschen zu schützen und den Menschen nichts zuleide zu tun. Ich weiß nicht, inwiefern sowas umsetzbar ist und inwiefern sowas dann auch direkt gesetzlich geregelt werden müsste, weil ich gehe mal davon aus, dass viele Konzerne das quasi nicht als erste Maxime in ihre KI reinschreiben würden, sondern dass sie natürlich erstmal versuchen würden, die Aufgabe, die KI auszuführt, zu maximieren. Also, ja.
Ja, da kommt ja auch immer die Frage überhaupt, was ist dann Mensch? Also wie kann dann die KI quasi feststellen, welches Lebewesen oder was ein Ding ausmacht, um Mensch zu sein? Und selbst dann wissen wir auch nicht, ob die KI, wenn sie dann halt wirklich intelligenter ist als wir, als Lösung sieht, okay, das Beste für den Menschen ist, weil das Leben auf der Erde eigentlich auch viel von Trauer oder von Schmerz behaftet ist, das Beste ist eigentlich den Menschen umzubringen. Weil auch also nicht nur die Definition von Mensch ist ja die Frage, sondern auch die Definition von gut und schützen und lebenswert. Ja, ja. So. Und ich glaube, das kann man super schlecht einschätzen, wie das dann von einem Algorithmus, der intelligenter ist als ein Mensch, dann interpretiert wird.
Ja, allein muss man sich schon mal die KIs in Autos vorstellen, die jetzt ja bald brandaktuell sein wird. Eigenes Fahren, ohne die Hände am Lenkrad haben zu müssen. Also durch KI gesteuerte Autos. Inwiefern da die Eingriffe sein werden, ob es überhaupt, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Lage ist, ob diese Autos jetzt dann bald fahren dürfen. Auf vor allem deutschen Autobahnen. Also wie wir gesehen haben, ist es ein wahnsinnig brandaktuelles Thema und das ist natürlich auch großer Bestandteil der diesjährigen Bayreuther Dialoge. Und ich glaube, das war jetzt mal ein sehr schöner Einblick von euch beiden, Ludger und Mika, über was Baldwin alles gesagt hat. Und das freue ich mich schon, weiter darüber zu diskutieren. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt zu einem anderen Punkt kommen, nämlich dem Hauptpunkt eigentlich, der die Wohnzimmerdialoge ausfüllen sollte. Und der zum Glück auch noch dran kam, weil der Herr Leschke ja doch noch erschienen ist. Und genau.
Wie gesagt, das große Thema der Bayreuth, der Wohnzimmerdialoge war ja eigentlich Probleme der Nachhaltigkeit in Demokratien. Also was steht quasi so der Nachhaltigkeit entgegen in Demokratien?
Ja, und kann eine Demokratie überhaupt nachhaltig sein oder schließt sich das schon quasi vom Prinzip her aus? Also ist das möglich?
Ja, genau. Und er hat halt so verschiedene Punkte genannt, die eben so problematische Punkte sind, die der Nachhaltigkeit entgegenstehen, aber halt im Sinne der Demokratie eigentlich sind. Und hat auch ein bisschen drüber geredet, wie in Deutschland die Demokratie eben umgesetzt ist und was da so das Problem ist oder ob es auch besser ginge quasi. Und genau, den ersten Punkt, den ich auch sehr interessant fand, war eben diese, er meinte irgendwie was von Diskriminierungskosten und Entscheidungsfindungskosten und wie die halt gegeneinander stehen. Also Diskriminierungskosten beschreiben quasi, wie viele Menschen dürfen mitreden, wie viele Menschen dürfen mitentscheiden. Und genau, in der Demokratie sind halt die Diskriminierungskosten ziemlich niedrig, weil ja fast, also zumindest mal bei Wahlen kann jeder mal mitreden, kann jeder mal mitentscheiden, auch wenn es sehr weit entfernt manchmal mal scheint, aber grundsätzlich hat jeder so seine Stimme. Dafür sind aber die Entscheidungsfindungskosten halt extrem hoch. Weil jeder halt seine Meinung sagt, ist das halt nicht in einer Stunde gemacht, dass man irgendwie eine wichtige Entscheidung findet. Und das wäre zum Beispiel bei einer Diktatur oder so schon mal wieder ganz anders. Da darf da halt keiner mitreden, Diskriminierungskosten hoch, aber Entscheidungsfindungskosten sind halt super niedrig, weil der Typ oder die Frau an der Spitze sagt halt, was passiert und dann ist fertig. Ja, das finde ich interessant, so drüber zu reden oder sich mal Gedanken zu machen, wie man da so eine gute Balance dazwischen hinkriegt, dass halt immer noch jeder irgendwo das Gefühl hat, er darf mitentscheiden, aber dass es halt noch nicht so lange dauert, bis es dann fast schon zu spät ist. So, das fand ich ganz, ganz interessant schon mal. Ja, ansonsten war da noch so das Problem, was jetzt auch zur heutigen Zeit auch eben passt, diese Schacherdemokratie. Oder eigentlich können wir da auch einen Ausschnitt abspielen vom Vortrag.
Dann ist es ganz egal, ob man die Deutsche Umwelthilfe ist oder ob man ein Lobbyverband der Autoindustrie ist. Ganz egal, die versuchen, ihre Position möglichst gut durchzukriegen. Dann denkt man nicht mehr an einen Abgleich, an Abstraktheit, an Nachhaltigkeit und Abgleich der Interessen, sondern ist im Spiel und sagt, ich muss alles durchkriegen. Und das ist was anderes, das ist eine Schacherdemokratie. Man schachert immer im Hier und Jetzt um das, was da ist.
Ja, genau. Also, dass selbst die Organisationen oder Leute, die im Grunde die ganz, ganz schöne Ansichten haben, dass die auch quasi im Spiel des Kämpfens in der Demokratie, dass ihre Position durchgesetzt wird, oft den Überblick verlieren, beziehungsweise den Blick aufs Ganze und Große verlieren und dann halt nur ans Hier und Jetzt denken und dann resultiert das eben, dass sich die ganze Demokratie dann nur mit dem beschäftigt, was jetzt dieses Wochenende ist oder so halt dieses tagesaktuelle Ding. Man denkt halt eben nicht mehr regelmäßig an in 20, 30, 100 Jahren, sondern hauptsächlich erstmal nächste Woche und was muss ich bis dahin geschafft haben. Und das fand ich auch interessanter.
Also ich meine, das ist ja bei einer Demokratie, so wie sie in Deutschland ist, auch ganz klar. Weil Politik, also die Politiker werden alle vier oder nicht mal alle vier Jahre, eigentlich wird ja einmal im Jahr irgendwo gewählt. Das heißt, das ist wirklich so sehr kurzfristige Zeiträume, in denen quasi der Wähler dann wieder bestimmen muss, na gut, die Partei finde ich jetzt gut oder die Partei finde ich nicht gut, und mit langfristigen Zielen lässt sich dafür halt schlecht Werbung machen. Also wenn ich jetzt sage, als die Grünen, keine Ahnung, wir schalten jetzt Atomkraftwerke ab und haben dann das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, das ist ein bisschen aktueller noch vielleicht, aber ich schalte jetzt irgendwas ab und habe dann in 50 Jahren davon einen Vorteil oder in 20 Jahren oder seien es auch nur 5 Jahre, dann kann man das den Wählern ganz, ganz schlecht verkaufen. Und ich meine, dann ist auch für eine Partei der Mehrwert, sage ich jetzt mal, nicht da, damit zu werben.
Ja, ist ja auch zum Beispiel gerade brandaktuell mit Trump zum Vergleich. Alles, was Obama für den Klimaschutz getan hat, wird einfach egalisiert durch Trumps Austritt aus dem Klimaabkommen. Das ist eigentlich ganz gut damit zu vergleichen und das generell auch. Geht es darum, dass durch diese ganzen Wahlversprechen eben die zentralen Themen immer wieder aufgeschoben werden und die Diskussion dann noch mehr und mehr ansteigt und naja, so ein Konsens nicht schnell erreicht werden kann, sondern dass es immer lange dauert.
Ja, als Politiker willst du ja auch wiedergewählt werden und also wenn du jetzt aus der Politikersicht hingehst und sagst, okay, ich mache jetzt was, da seht ihr die guten Konsequenzen dann in 20 Jahren, das interessiert ja dann den Wähler nicht. Der Wähler will ja quasi Ergebnisse sehen von dem Politiker, den er wählt oder Politikerin. Und wenn da ist halt auch im Interesse des Politikers zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt halt auf Sachen, die sind im nächsten Jahr geschafft, dann kann ich quasi im nächsten Wahlkampf sagen, schaut, was ich alles gemacht habe. Da habt ihr schon die guten Resultate gesehen. Das ist jetzt genauso wie bei Trump. Also auf lange Sicht wird wahrscheinlich der Umweltschutz schon Sinn machen, aber er zielt halt auf diese kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteile ab.
America first.
Ja, genau, America first. So, das ist halt so, dass das halt schnell geht und dann sieht der Wähler, der sich halt nicht allzu viel mit Politik befasst, ja, guck mal, Trump hat das, das und das geschafft, das hat jetzt in den letzten 2 Jahren gut funktioniert und ich habe davon profitiert, aber halt der Gedanke an den 10 Jahren ist halt nicht mehr, wenn das eigentlich, also wenn die kurzfristigen guten Effekte eigentlich langfristig nicht allzu wünschenswert sind.
Ja, oder vielleicht sogar einen negativen Effekt auf die Zukunft haben, also dass man sagt, man hat ein kurzfristiges Hoch, aber dafür halt ein langfristiges Tief. Und ich glaube eben, dass da die Demokratie, zumindest wie sie jetzt existiert, große Probleme hat. Vor allen Dingen auch beim Umweltschutz. Da habe ich mir auch mal so ein bisschen hier hin und her überlegt, nach dem Vorschlag von dem Herrn Leschke. Und es ist natürlich schwierig in der Demokratie zu sagen, ich koppel einzelne Themen von der Demokratie ab oder sage einfach, dass ich halt Gremien wähle, die zum Beispiel mal für 10, 15 Jahre einfach im Platz sind. Das ist natürlich sehr schwierig, dass demokratisch zu legitimieren, aber ich glaube halt, dass nur so längerfristige Instanzen irgendwie die Möglichkeit hätten, wirklich langfristig was vor allen Dingen bei so schwierigen und komplexen Themen zu ändern.
Genau, und da kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Punkt, darauf anschließen, und zwar, ob oder wie kann man diese Demokratie, die wir gerade haben, verbessern, durch andere Strukturen. Sei uns mal zum Beispiel als Beispiel genommen die Schweiz. Mit ihrer direkten Demokratie, wie es schon die alten Griechen zu tun gepflegt haben. Genau. Und genau, weitere Punkte sind jetzt zum Beispiel auch Irland und Island, die Herr Leschke angesprochen hat. Oh, nee, es war nicht Herr Leschke.
Ja, das war eine Frage von einem, der mit im Wohnzimmer saß nach dem Vortrag und hat gefragt, ja, was denn Herr Leschke von der Idee halte, wie es in Irland eben zum Beispiel passiert, dass, ich glaube, 100 Leute gelost werden, die dann ein bestimmtes Thema quasi besprechen und dann irgendwie auch 2/3 der Stimmen ausmachen bei der schlussendlichen Entscheidung. Also dass da noch so direkte Demokratieelemente reinkommen, wo dann so die Entscheidungsfindungskosten so wieder ein bisschen niedriger sind. Also man kommt schneller zu den Entscheidungen, wenn sich halt 100 Leute mal für 2-3 Tage dahinsetzen, sich beraten lassen und das dann entscheiden. Ich weiß ja, also.
Ja, und man hat, also aber das ist ja die Idee, dass man trotzdem quasi eine repräsentative, von der Bevölkerung repräsentative Gruppe hat, die da sitzt. Und zwar eben nicht gewählte Politiker, die dann in 4-5 Tagen entscheiden oder so. Oder auch eben keine Volksabstimmung, wo dann halt die Entscheidungsfindungskosten wieder höher sind, weil man muss erstmal alle Leute informieren, dann haben die Leute gar keine Zeit, sich zu informieren, weil sie auch noch arbeiten müssen oder vielleicht halt auch einfach kein Interesse, weil sie jedes Mal über sowas Neues zu informieren, das kann natürlich auch schiefgehen, wie man in der Schweiz gesehen hat, mit dem Ausländergesetz, was da, glaube ich, vor 2 Jahren verabschiedet wurde. Da war man sich zum Beispiel sicher, dass das abgelehnt wurde, aber eben weil die Leute keine Lust mehr hatten, weil das schon ein bisschen leidig und anstrengend ist, ist es natürlich dann ein ganz spannender Ansatz, einfach 100 repräsentative Leute hinzusetzen, die frei zu freizuschalten von der Arbeit und zu sagen, naja gut, ihr kriegt eine Aufwandsentschädigung dafür und könnt euch aber dafür intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und dann vielleicht auch eine repräsentative Lösung finden.
Ja, genau. Also ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool. Ist halt schwierig, so dann auch das richtige System so zu finden. Also wie werden die Leute gelost? Was gehe ich da auf irgendwie Regionen, wo dann jeweils eine Person gelost wird, oder gehe ich auf Arbeitsschichten etc.? Aber grundsätzlich finde ich das schon mal zumindest einen coolen Ansatz, wo man ja zum Beispiel in Irland gesehen hat, dass es gute Ergebnisse kriegen kann. Also da wurde dann zum Beispiel die Homo-Ehe erlaubt, obwohl das laut der ziemlich katholischen Politik da und auch Verfassung eigentlich nicht geht. Aber eben durch dieses Losverfahren konnte man, ich glaube, es ist die Verfassung oder das Grundrecht irgendwie ändern. Die
Verfassung wurde geändert, genau.
Genau, die wurde dann geändert und dann konnte man das eben einführen, die Homo-Ehe. Das war, oder die Ehe für alle. Fand ich ganz gut und ich finde das auch, ja, wie gesagt, ein ganz, ganz coolen Ansatz, wo man drüber nachdenken könnte, auf jeden Fall. Und auch Herr Leschke meinte, er hätte gerne noch ein paar, so ein bisschen mehr direkte Demokratie quasi. Ja, und auch das Ding mit den Lobbyisten ist halt auch interessant. Eben, klar lassen sich dann so Normalos quasi vielleicht ein bisschen einfacher beeinflussen, aber haben halt auch, sind vielleicht auch nicht ganz so ausgesetzt den Lobbyisten, weil sie ja von den Lobbyisten keine großen Versprechen bekommen können. Also Politiker können ja Unterstützung versprochen bekommen oder sonst was. Also da die Beziehung zwischen den Lobbyisten und Politikern ist ja langwieriger als zwischen den Leuten, die sich da eine Woche zusammensetzen und was entscheiden. Und ich glaube, dass da könnten auch positive Effekte daraus resultieren, auf jeden Fall.
Ja, genau, dass man vielleicht auch irgendwie Lobbyistengruppen, sage ich jetzt mal, im Umfeld der Leute vorerst mal verbietet, das ist ja jetzt im Bundestag nicht gegeben. Die können ja wirklich in die Lobby und können dann die Politiker anschnacken, so nach dem Motto, wie schaut's denn aus, findest du das nicht auch super? Oder, also ja. Wahlkampfspenden, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ich weiß nicht, inwiefern das dann in Richtung Bestechung geht. Aber das geht ja auch darum, einfach quasi einseitige Argumente zu bringen vielleicht und auch mit Connections oder so, die dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu überzeugen.
Ja.
Ja, genau, und dann, wenn wir jetzt wieder auf die Wohnzimmerdialoge zurückkommen, hat dann der Herr Leschke auch über das Problem geredet, dass selbst wenn man zu einer Entscheidung kommt auf nationaler Ebene, die der Umwelt oder der Nachhaltigkeit eben zugutekommt, ist das ja eine seltene nationale Frage. Also das Klima zum Beispiel, das ist, obviously ist das so ein Thema für die ganze Welt. Und wenn da halt Deutschland was macht, sind die Auswirkungen nicht sonderlich groß, wenn halt keiner nachzieht. Und da hat er auch kritisiert, dass eben dieses Vertragsgetue auf internationaler Ebene eigentlich so nichtssagend ist. Weil wie wir jetzt halt mit Amerika zum Beispiel sehen, die steigen halt einfach aus und haben halt nichts zu befürchten. Also Handelskrieg wird keiner mit den USA groß anfangen.
China.
Ja, gut, aber ja, also...
Also ob China einen Handelskrieg mit den USA anfängt wegen der Umwelt, das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Also da ist dann die Handhabe von der internationalen Gemeinschaft relativ gering. Die können dann quasi machen, was sie wollen.
Ja, genau, also diese Kritik eben, dass Verträge eigentlich so nichtssagende Dinger sind, also das kannst auch...
Internationale Verträge,
ja. Ja, internationale Verträge, genau, zwischen Staaten oder auch Wahlversprechen oder so. Und dann haben wir jetzt hier auch wieder einen Ausschnitt aus den Wohnzimmerdialogen.
Man kann wenig machen. Man kann ja nicht alles mit dem Handel verknüpfen und dann wieder ein Handelsembargo machen. Ja? Das ist so die einzige Idee neben dem Einmarschieren. Und wie gesagt, einmarschieren werden wir keine Weltarmee. Das heißt, sie haben weder eine Weltpolizei noch eine Weltarmee. Sie haben keine Exekutivmacht. Und damit haben sie eine ganz starke Anreiz, Trittbrettfahrer zu sein.
Ja, genau. Also du tust auf gut und sagst, yo, ich trete bei oder ich unterschreibe den Vertrag, das ist cool mit mir, aber schlussendlich, wenn du dagegen verstößt oder einfach austrittst, kann eigentlich nichts passieren. Also vor allem eben den großen Mächten, die halt sowohl wirtschaftlich als auch militärisch eben nichts zu befürchten haben von kleinen Staaten, die entscheiden eigentlich quasi, was passiert. Also ja.
Ja, und was passiert, ist ja eigentlich erstmal, zumindest zum Thema Umwelt, habe ich so das Gefühl, nichts. Also da werden zwar Sachen verabschiedet und hier und da, aber Also, dass da so richtig sich irgendwas Wirkung zeigt oder auch mit den Schülerprotesten sieht man das ja, dass, ja, dass da die Zukunft, die zukünftige Generation, sag ich mal, das nicht mehr so will und das nicht mehr so hinnehmen will, das ist schon verständlich. Aber das, also für mich tut sich da jetzt zumindest subjektiv gar nichts. Da wird viel geredet und wenig gemacht.
Ja, das liegt ja auch immer auch an den, finde ich, an den Vetos, die die verschiedenen Großmächte eben haben. Sagen wir, Russland und China verbünden sich ja meistens immer. Ist es schwierig eben für die anderen Nationen, da einen Konsens zu bilden über wichtige Dinge wie Klimawandel, Flüchtlingskrise etc. Also ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den man vielleicht irgendwie versucht zu lösen. Ich meine, klar, Vetorecht macht in vielen Dingen schon Sinn, aber vielleicht muss man diese Konferenzen eben auch anders auslegen. Und genau.
Ja, sogar auf nationaler Ebene haben wir ja das Problem, zum Beispiel, dass irgendwie ein Ausstieg aus der Kohle oder irgendwas, das wird, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird immer weiter nach hinten verschoben. Also man hat immer so, okay, wir wollen es jetzt, ja, okay, kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, das schadet ja auch dem Konsumenten, das wird ja dann nur teurer, viele Arbeitsplätze gehen verloren, lass das mal ein paar, irgendwie 5 oder 10 Jahre nach hinten verschieben und dann gibt es wieder eine Diskussion drüber, aber in der nächsten Woche ist dann auch schon wieder vorbei. Also sogar auf nationaler Ebene, also habe ich das Gefühl, dass schon nicht viel durchgezogen wird und auf internationaler Ebene noch weniger.
Ich glaube, ich finde halt auch, die Politik schmückt sich dann meistens immer mit so, sagen wir mal, kleineren Erfolgen, wie jetzt im Hambacher Forst eben. Ich meine, das ist zwar super schön, dass der instand gehalten wurde, aber es wurde jetzt als großer Erfolg oder haben viele Politiker jedenfalls auf die Flagge geschrieben, dass es jetzt für den Klimawandel getan wurde und so weiter. Aber im Endeffekt ist es nur so ein minimaler Bestandteil immer.
Ja, wenn überhaupt halt ein Teilerfolg. Ja. Also ich meine, das ist jetzt zwar wunderschön, dass er bleibt und dass es irgendwie einer der letzten Urwälder in Europa oder in Deutschland, glaube ich. Und das ist jetzt schon gut, das ist vielleicht besser jetzt für den Artenschutz als unbedingt für den Klimawandel.
Ja, das stimmt.
Aber auch das mit dem Ausstieg aus der Kohle, ich meine, ich weiß nicht, was war denn jetzt der Konsens? Ich glaube 2030 ist jetzt der Konsens, dass man aus dem Kohle, also ich weiß nicht, das sind alles irgendwie so Sachen, wo ich nicht weiß und das ist sehr reaktionär, wie gerade das in der Gesellschaft läuft und ähnlich auch mit den Atomkraftwerken hatte ich damals so ein bisschen das Gefühl, dann war halt das Unglück in Japan und dann wurde von heute auf morgen der Ausstieg aus der Atomkraft entschieden und also was das für Folgen hat, das kann man ja heute noch nicht mal so richtig sagen.
Ja, ohne einschneidende krasse Ereignisse scheint sich wenig zu bewegen. Und das ist halt eben auch eines der Probleme, was ja immer angesprochen wird, dass die Politik immer lahmt oder mit Sesselfurzen verglichen wird. Klar, es muss sich was erneuern, darauf können wir nochmal Konsens komplett über die ganze Diskussion schließen. Brauchen wir neue Elemente in der Demokratie, andere Strukturen? Und inwiefern können wir das umsetzen? Inwiefern können wir als normale Bürger in dieser Hinsicht was bewegen? Und ich würde sagen, wir könnten jetzt so langsam zu einem Ende kommen.
Ja, also ich habe auch nicht mehr groß viel zu sagen. Aber also außer dass ich eben die Probleme, die Herr Leschke angesprochen hat, auf jeden Fall auch sehe. Jetzt bin ich jetzt kein Ökonom und kann deswegen auch wenig dazu beitragen, was Lösungen angeht. Aber ja, auf jeden Fall mal drüber nachdenken, was könnte man denn noch verbessern in der Demokratie, aber auch international, um eben Nachhaltigkeit, die ja wirklich jeden betrifft, dann auch schlussendlich ja zu verbessern und da ja zu Lösungen zu kommen.
Wenn euch das Ganze interessiert, dann würde ich sagen, könnt ihr gerne mit uns online auch in die Diskussion kommen oder in das Gespräch und Viktor würde jetzt einfach mal das Ende machen.
Genau, also schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hat uns sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Also das war jetzt eben der Startschuss. Es wird sicherlich noch bessere Podcasts geben als diesen hier. Das ist jetzt nur der Anfang und wir werden uns stetig verbessern, laden sehr viel spannende neue Gäste ein. Ihr lernt auch dann im nächsten Podcast unser ganzes Team kennen, die jetzt heute leider nicht da sein konnten. Und genau. Und im letzten Punkt will ich natürlich noch Werbung machen für die Bayreuther Dialoge, das ist natürlich klar. Kommt alle her, kauft euch Tickets. Wir würden uns sehr auf euch freuen, um mit euch in Dialog zu treten. und zwei wahnsinnig spannende Tage zu haben.
Und wenn euch das mit den Bayreuther Wohnzimmerdialogen gefällt und ihr aus der Nähe oder aus Bayreuth oder aus der Nähe von Bayreuth kommt, dann könnt ihr gerne euch auf Bayreuther Wohnzimmerdialoge auf der Facebook- und Instagram-Seite informieren, wann das nächste Mal stattfindet und euch dort anmelden.
Genau, ich glaube, die nächsten sind auch am 20. oder 21.02., also schon ziemlich bald. Und ja, genau, den Ort und die genaue Zeit findet ihr eben auf Social Media. Ihr könnt auch immer einfach auf die Kanäle von den Bayreuther Dialogen gehen, das ist ja alles verknüpft, und da nachfragen. Also auf jeden Fall mal.
Wir verlinken es euch auch unten.
Genau, also einmal Instagram, Facebook, Website, YouTube, alles abchecken, was die Bayreuther Dialoge zu bieten haben. Da findet ihr auch Wohnzimmerdialoge, Stuff und alles Coole. Und genau.
Überall Merchandise-Stoff mit T-Shirts und was Podcasts findet ihr im Link unten.
Alles liken und abonnieren bitte. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi.
Tschüss. So, und jetzt ist noch ganz wichtig, dass ihr euch den 26. und den 27. Oktober 2019 dick fett blau in eurem Kalender anstreicht. Da sind nämlich die Bayreuther Dialoge. Und wenn ihr davor noch was über die Bayreuther Dialoge erfahren wollt und auch über die ganzen Aktionen, die über das ganze Jahr hin passieren, dann geht auf bayreuther-dialoge.de, das ist die Website, und mit unserem Handle Bayreuther Dialoge findet ihr uns auch auf allen möglichen Social Media Plattformen, Instagram, Facebook, YouTube etc., you name it.
Check it out.